Ich bin, es ist, na, es kommt drauf an. Ich kann auf, ich weiß es nicht.
Okay, da ist einiges passiert.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 142.
Pokerfaces.
Wie wir diese Woche gelernt haben, macht Gelegenheit Laune. Und eine solche Gelegenheit ist dieser Podcast. Herzlich willkommen. Es begrüßt euch der Herr der Fliegen und das gebrannte Kind, Iris.
Hallo zusammen.
Wenn ihr komplett verloren seid, warum ich das so gesagt habe, weil ihr nur den Podcast hört und das Video nicht gesehen habt, das wir diese Woche hochgeladen haben. Wir haben Iris größte Stärke auf die Probe gestellt. Sprichwörter. Du hast sie, die ich angefangen habe, zu Ende geführt. Und dabei kam zum Beispiel raus, ein gebranntes Kind. Kann auch was, ne?
Ja. Ich will nur zu meiner Verteidigung sagen, ich konnte auch Sprichwörter.
Ja.
Die haben wir aber rausgeschnitten, weil das nicht witzig ist.
Genau. Und warum sagst du das zu deiner Verteidigung? Eigentlich würde, so nehme ich an, niemand von euch, die diesen Podcast hier hören, überhaupt auf die Idee kommen, dich deshalb anzugreifen. Ihr lacht mit.
Ja, auf die überwiegende Mehrheit hat es auch gemacht, aber bei TikTok sind wir in eine konservative, ich würde nicht sagen rechtsradikale Ecke, da kam ein paar, aber in eine konservative Ecke reingeraten.
Die ihr Deutschsein durch Sprichwortkenntnis definieren und untermauern.
Und es war zum Teil war's witzig, zum Teil habe ich es verstanden, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ja, ich habe immer Verständnis.
Du hast zu viel Verständnis. Ich krieg oft solche Nachrichten, kriegst du die auch, von Leuten, die mir sagen, boah, Matthias, Iris hat echt unendliches Verständnis für alles.
Ja, weil, also, wie kann ich euch das erklären? Ich weiß ja, dass dann zum Beispiel eine Rosemarie zu Hause sitzt und mit Sprichwörtern groß geworden ist. Und sie hat in ihrer Erziehung immer gesagt bekommen, was Bildung ist, dass es wichtig ist, diese Dinge zu können. Und sie ist mit dem deutschen Regelwerk groß geworden.
Ja.
Ja. Ich halt nicht. Und ich kann das verstehen, wenn Menschen dann denken, ich gehe gegen ihre Identität, weil ich diese Sprichwörter nicht kann.
Das kann ich alles mit deiner Herleitung auch wunderbar verstehen. Mhm. Aber kannst du verstehen, dass Rosemarie dir dann hinschreibt, mein Gott, ist die dumm? Oder auch ein Kommentar, der dahin geschrieben wurde, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sich eine neue Partnerin zu suchen, als ob ich losziehen würde und jetzt so den Sprichwortcheck machen würde, als Kriterium bei der Partnerwahl.
Ja, waren aber auch ein paar Männer dabei, die gesagt haben, wenigstens ist sie hübsch.
Und das ist dein Trost?
Das war mein Trost. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Jungs, wir verstehen uns ja.
Bist ein Pick-me-Girl.
Ja, natürlich. Also ich habe nicht unendliches Verständnis, weil ich dann denke, ist schon alles in Ordnung. Mhm. Aber ich weiß, woher sowas kommt. Und dadurch bin ich relativ entspannt.
Guck mal, wir haben ja eigentlich einen Ethos, wie wir überhaupt mit so einem Thema umgehen. Mhm. Dazu gehört, dass wir es nicht so thematisieren. Dazu gehört, dass wir es eigentlich hier im Podcast auch nicht nochmal breittreten würden. Ne? Mhm. Wir machen es aus zwei Gründen gerade. Das eine ist, ausgerechnet in dieser Folge geht es ja um Pokerface. Und tatsächlich ist das wirklich was, was mich beschäftigt hat. Über den Videodreh und diesen Tag hinaus, dass ich die ganze Zeit geguckt habe, Scheiße, ich habe eigentlich wirklich Lust, schlagfertig auf den einen oder anderen negativen Kommentar zu reagieren.
Ich weiß auch warum, weil das Thema Bildung war.
Ja.
Und es ist bei dir ein wichtiges Thema.
Ja, ich wollte eigentlich, lass uns ein Follow-up-Video dazu noch machen, was eigentlich Bildung ist und nicht ist.
Ja.
So, das ist der eine Teil mit diesem Verbergen von eigentlich authentischen Reaktionen auf was. Und der zweite Grund ist, es ist unser Impuls für die nächste Folge.
Ich finde nämlich, Kommentare sagen wahnsinnig viel über die Person selbst aus.
Jo.
Weniger über das, was wir da in einem Video gesehen haben.
Oder über das, was der Kommentar dann inhaltlich sagt.
Ich fände es einfach mal spannend, wenn wir eine ganze Folge dazu machen, über dieses ganze, wie kommentiert man, was lesen wir da eigentlich, was passiert da eigentlich gerade im Internet?
Genau, Kommentarkultur, also Couple of Comments. Schickt uns dazu schon mal gerne Sprachnachrichten. Wir erinnern euch am Ende dieser Folge auch nochmal dran.
Ich habe jetzt noch eine Nachricht zur letzten Folge bekommen.
Mhm.
Die lese ich mal vor.
Jo.
Hallo! Zur letzten Folge ein kleiner Beitrag. Ich arbeite in einer Psychiatrie und hier lassen wir uns von akut suizidalen Menschen die Hand drauf geben, dass sie sich nicht suizidieren. Für manche ist das sehr verbindlich. Andere, die da nichts draufsetzen, bekommen einen Anti-Suizid-Vertrag. Aber wir arbeiten in akuten Situationen mit Versprechen und das funktioniert oft echt gut. Ich glaube, das liegt daran, dass man, sobald man etwas verspricht, wie einen Pakt zwischen zwei Menschen abschließt und plötzlich betrifft es nicht nur einen selbst.
Das passt sehr gut zu dem, was du meintest, dass du dir wünschen würdest, es gäbe mehr Hand drauf als Versprechen, dass dann was gilt, ne?
Ja, vor allem, dass es wirklich eingehalten wird und es ein Handschlag was wert ist.
Ja.
Vielleicht schreibe ich mal dazu einen LinkedIn-Beitrag.
Anstatt Raketen-Emoji lauter so Hand drauf-Emoji, ne?
Es gibt, ja, du kannst doch bei dir sehen, welche Emojis du am meisten benutzt.
Ja.
Und bei mir ist es immer der Handschlag-Emoji.
Ich benutze den auch verdammt oft.
Ja.
Auch am Ende von Kommentaren. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich weiß auch generell, nochmal zu diesem Beitrag, ne, den du gerade vorgelesen hast, dass in der Therapie das super wichtig ist, ein Versprechen oder ein Pakt oder irgendeine Verbindlichkeit einzugehen. Und zwar nicht nur mit diesem Thema Suizid, sondern zum Beispiel auch Entzug, dass du das Ziel wirklich erreichst.
Ja.
Richtig schöne Themen, gleich fürs Intro hier.
Ich habe auch gerade überlegt, wie komme ich jetzt vom Suizid zu RAF?
Das ist nicht weit.
Hast du mitbekommen,
dass die verhaftet wurde? Wie hieß sie? Klette, ne?
Genau, Daniela Klette.
Ja.
Hast du eine Ahnung, wie sie gefunden worden ist?
Ich habe am Rande was mitbekommen, aber mich nicht rein vertieft. Ich habe nur Kritik gelesen an Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, weil sie die Behörden gelobt hat und gesagt hat, das ist 30 Jahre, so hat sie es, glaube ich, ausgedrückt, 30 Jahre ganz starke Ermittlungsarbeit gewesen und dass das so überhaupt nicht stimmen kann. Das ist mein Wissensstand.
Ich möchte jetzt einen Artikel, ein Zitat vorlesen. Mhm. Ja? Der hat mich schwer beschäftigt diese Woche. Nach 30 Jahren wurde die RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Ein kanadischer Journalist hatte sie vor Monaten mithilfe einer Software in 30 Minuten gefunden. Mhm. 30 Minuten. Mhm. Das war Michael Colburn und das ist ein kanadischer Investigativjournalist und der arbeitet für Bellingcat. Und der hat eine Software benutzt, eine KI-Software, und hat die alten Fotos von der Daniela Klette in die Software gepackt. Und diese Software sucht nach den ganzen Fotos im Internet und schaut nach Parallelen.
Ja.
Wo ist überall dieses Gesicht noch zu sehen?
Genau. Und kann dabei offensichtlich auch berechnen, wie diese Person 30 Jahre später aussieht.
Ja. Und dann hat der Fotos von so einem Capoeira in Berlin gefunden.
Ja,
und da war Daniela Klette drauf. Und es wurde dann noch ein paar Mal gegengecheckt.
Ja.
Und dann wurde gesagt, hey, das ist eine heiße Spur. Check das mal. Sie ist wahrscheinlich da irgendwo in Kreuzberg.
Ja.
Und dann wurde sie gefunden. Ist das nicht eine Wahnsinnsgeschichte?
Ja, sie macht halt ein riesiges Fass auf zum Thema Sicherheit und Datenschutz. Welche Daten dürfen wofür eingesetzt werden?
Und warum war sie beim Capoeira? Also.
Das ist für dich die interessante Frage daran.
Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Verein gewesen, dass die zusammen mit ihr Capoeira machen und nicht checken, wer sie ist?
Also, würdest du, wenn du zu Capoeira gehen würdest, allein das ist schon für mich eine sehr seltsame Vorstellung, würdest du erwarten, dass man deine Vergangenheit dort überprüft? Dass man dein Foto von dir macht und erstmal eine KI einspeist?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich relativ gut mit Gesichtern bin, wenn sie schon mal durch die Presse gegangen sind. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich hatte viele Fragen. Das war eine Frage. Die nächste Frage war, wie du schon sagst, es macht ein Fass auf.
Ja.
Wie kann es sein, dass Deutschland 30 Jahre für etwas braucht, was ein Kanadier in 30 Minuten macht? Es ist symbolisch. Ein so starkes Bild dafür, dass wir immer noch Faxgeräte im Bundestag haben und andere schreiben E-Mails.
Und wieder andere sind noch moderner und schicken nicht nur eine E-Mail, sondern sogar eine Sprachnachricht. Zum Beispiel ein Scheißproblem.
Was ist ein Scheißproblem?
Hallo ihr beiden. Ich habe ein Scheißproblem und ich hoffe auf eure Sichtweise. Ich habe einen Projektmanager, über den all meine Projekte mit meinen Kompetenzen laufen. Aber jetzt kann er mich nicht mehr leiden und er gibt mir keine Informationen mehr, beziehungsweise scheint mir Steine in den Weg zu legen. Beispielsweise muss ich mir Projektstände selber zusammensuchen oder arbeite Aufgaben ab, ohne deren Vorausbedingungen zu kennen, beziehungsweise dann haben die sich schon längst erledigt. Das Problem ist, dass ich so gegenüber meinem neuen Chef als unzuverlässig rüberkomme. Das ist auch nicht das erste Mal mit ihm und der Gesprächsversuch beim letzten Mal ist leider gescheitert. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, vielleicht auch gerne Ihres Toxic-Tipps. Vielen Dank schon mal und liebe Grüße.
Ich fürchte, diesmal kommt der Toxic-Tipp von mir.
So, ich bin gespannt.
Naja, Es ist, ich würde eigentlich lieber eine konstruktive Lösung gerade sagen, aber ich arbeite jetzt an einem Scheißproblem, dessen, wie hat er es formuliert, Projektsteine ich mir ein bisschen selber zusammensuchen muss. Denn zwei ganz wichtige Formulierungen sind offen. Ich habe keine Details dazu. Der Projektmanager mag ihn nicht. Warum nicht? Was ist passiert? Wie ging das Ganze los? Da könnte man zum Beispiel ansetzen. Kriegt man irgendwas wieder geheilt, rückgängig gemacht? Keine Ahnung.
Das finde ich sehr gut. Erstmal sich diese ganzen Fragen stellen. Warum ist die Situation so, wie sie ist?
Genau. Dieselbe Frage gilt für diese Formulierung. Der erste Klärungsversuch, Gesprächsversuch ist gescheitert. Woran? Wie lief's? Was war? Weil da könnte man dann ja was Neues, was anderes versuchen. Weil ich das nicht habe, fällt mir als erstes eine passiv-aggressive Lösung ein. Also ein Toxic-Tipp. Ich würde an seiner Stelle Mails schreiben mit den Fragen, immer mit den fehlenden Informationen. Mit diesem, für welchen Kunden ist das überhaupt? Oder was auch immer das Grundlegende ist, ne, was ich da brauche für meine Arbeit. Und zwar nicht nur an meinen Projektmanager, der mich nicht leiden kann, sondern Chef in CC. Und das ist toxisch, weil es so wahnsinnig unbeliebt ist, ne?
Es ist wahnsinnig unbeliebt und du musst aufpassen, dass du den Chef nicht nervst.
Ich würde dem Chef sagen, der Projektmanager hat mir gesagt, ich soll dich in CC nehmen.
Das ist sehr gut.
Ja.
Um das Ganze noch toxischer zu gestalten, hätte ich auch noch einen Vorschlag.
War ja klar. Okay, dann toppe es.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die halt für Kunden arbeiten, wenn die einen Projektmanager haben. Dann würde ich einen Freund von mir fragen, ob der nicht bei diesem Projektmanager anrufen kann und sich als den Kunden ausgibt und was komplett Falsches erzählt, damit der Projektmanager was komplett Falsches dem Team weitergibt und einfach totales Chaos stiftet.
Okay.
Damit der Chef dann erkennt, der ist nicht gut und
es liegt
stiftet
am Projektmanager.
Ja, genau.
Ja. Und es würde nicht auf dich zurückfallen, weil es irgendwer Fremdes von außen ist, der einfach die Bürodurchwahl hat zu deinem Projektmanager, so stelle ich es mir vor. Und du schreibst ein kleines Skript, damit dein Freund, der das für dich erledigt, auch ein bisschen glaubwürdig erzählen kann, wer er ist, was er will, um welches Projekt es geht. Okay.
Auch. Kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Mhm. Also von daher.
Ja, mir fallen da schon ein paar Punkte ein, die riskant sind.
Ich versuche jetzt mal einen konstruktiven Tipp zu geben. Ne?
Ja, ich bin gespannt.
Ich hatte auch mal Probleme mit einem Projektmanager.
Mhm.
Und das ist wirklich scheiße, weil du bist total von dieser Person abhängig, dass du deinen Job gut machst.
Mhm.
Wir haben uns einfach nicht verstanden, persönlich nicht. Der war sehr anders als ich. Ich fand ihn inkompetent. Er fand mich nervig. Und damals war ich noch nicht so wie heute, dass ich auch mal aus Situationen meine Emotionen komplett rausnehmen kann.
Mhm.
Ich war total emotional und habe mich tierisch aufgeregt über sein komplettes Verhalten. Ich bin damit zum Chef gegangen und habe gesagt, so geht das nicht und dies und jenes. Und ich
eigentlich
damit,
meine Idee mit der E-Mail, halt nur emotional und direkt hingehen.
Ich habe meinen Chef so genervt damit.
Mhm.
Heute verstehe ich total, warum der genervt war. Aber nicht, weil das falsch war, was ich gemacht habe, sondern irgendwann mal im Laufe der Zeit habe ich gelernt, mehr darauf auch zu achten, was braucht eigentlich eine andere Person. Also mal wirklich die Emotionalität komplett rausnehmen und mir genau die anderen anschauen und schauen, was brauchen die eigentlich. Mein Chef zum Beispiel konnte damals keine Konflikte lösen. Der war miserabel da drin, eine Niete. Also brauche ich doch nicht mit einem Konflikt zu ihm hingehen. Der kann das eh nicht lösen, der ist nur genervt. Das hätte ich früher berücksichtigen müssen. Genauso jetzt auch mit dem Projektmanager, ne? Ich hätte anders draufschauen müssen, was braucht er eigentlich? Wie kann der ein besseres Image bekommen? Wie kann der von mir profitieren? Und das wäre so ein bisschen mein Tipp, dass man die eigene Emotionalität mal rausnimmt und sich das Gesamtbild in Ruhe anschaut. Meistens kriegt man dadurch ganz solide Antworten, wie man jetzt weitermachen kann.
Ich glaube, was die große Herausforderung ist an dem, was du da beschreibst, ist, du musst nicht nur die eigene Emotion da rausnehmen, sondern wenn schon viel Antipathie im Spiel ist, auch noch das eigene Ego. Ego und Emotionen ist ja nicht ganz dasselbe. Und um das zu verstecken und dann auch noch die Leute, die du nicht magst, glänzen zu lassen, von dir profitieren zu lassen, hast du es ausgedrückt, da brauchst du echt ein Pokerface.
Das Thema.
Pokerfaces! Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe zu einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich kann gar nicht mehr sagen, wann genau und durch was genau wir diesmal auf dieses Thema kamen. Nur, dass es zunehmend Erlebnisse gab, die für mich dazu passten. Ich fange mal schön sortiert an, dass man mir mit diesen ganzen wirren Sachen, die jetzt kommen, gut folgen kann. Nämlich mit einem Theaterstück, in dem wir waren diese Woche. Es hieß Ellen Babbage im Berliner Ensemble und wir waren eingeladen von Marion Brasch.
Übrigens, ich glaube, dass uns einige Menschen zuhören, die Marion nicht kennen.
Ja, das kann sein.
Und ich empfehle euch, googelt sie mal, schaut euch mal Dokumentation über Marion Brasch und über ihre Familie an.
Sie hat auch Bücher geschrieben über ihre Geschichte, die sind auch fantastisch zu lesen.
Ich hatte keine Ahnung, als wir das erste Mal bei Marion Brasch waren, hatte ich keine Ahnung, was sie eigentlich für ein Leben hinter sich hat.
Ja.
Ich weiß noch, wir saßen danach im Auto und dann habe ich zu Matthias gesagt, boah, die Marion, die hat ein ganz tiefes Gesicht.
Mhm.
Und das ist, Matthias und ich reden immer danach über Gesichter.
Mhm.
Wie sieht ein Gesicht aus? Was macht das Gesicht mit uns?
Ja.
Und Marion hat immer noch ein ganz besonderes, fantastisches Gesicht.
Das ist
so ein Gesicht, was man ganz selten im Leben sieht. Und dann sitzt Matthias da und sagt, ja, die hat aber auch eine krasse Geschichte.
Mhm.
Und dann hast du angefangen, mir so ein bisschen davon zu erzählen. Und dann war ich irgendwann mal, ging es dann nachts bei mir los, wie es halt manchmal so ist. Wenn dann irgendein Mensch kommt, der mich interessiert, dann recherchiere ich und gucke mir das ganz genau an. Und ich war einfach nur baff. Also deswegen, schaut euch mal Interviews mit Marion an oder lest ihre Bücher. Oder geht auf ihren Blog und so. Also schaut euch mal Marion an.
Und hört euch gerne auch den Podcast an, der jetzt dann am Dienstag erscheint, zu dem sie uns eingeladen hat. Er heißt Wie war's? Einfach ein treffender Titel für das, was da passiert. Man geht gemeinsam mit Marion ins Theater und spricht hinterher im Podcast darüber, wie es war. Und da fängt's an mit dem Bezug zum Pokerface. Man soll nämlich eigentlich, bis man die Podcast-Aufnahme startet, wie Marion es sagt, Fresse halten. Habe ich auch versucht, mich dran zu halten, aber trotzdem habe ich ganz kurz, als wir aufgestanden sind nach dem Applaus, mich zu Iris gedreht und gesagt, Mist, was mache ich? Ich habe ein bisschen was zu kritisieren an dem Abend. Und ich will nicht öffentlich allzu kritisch sein. Das ist, sind wir wieder bei Image, wie in der letzten Folge. Das ist nicht mein Image. Ich will das nicht sein.
Und ich habe halt zu Matthias, also ich war noch so ein bisschen von dem Typen neben mir genervt, weil der hat die ganze Zeit gefurzt. Wirklich die ganze Zeit. Es war so unangenehm. Und dann habe ich einfach nur zu Matthias gesagt, ja, musst du halt gucken, ne?
Ich habe mich so allein gelassen gefühlt. Und dann
und ich war begeistert vom Stück, ich mochte es.
Ja, pass auf, das war genau mein Problem mit der Sache. Ich war auch begeistert von dem Stück, nämlich wie es geschrieben war. Ich liebe Kammerdramen, es sind drei Personen, es geht in diesem Stück um Machtmissbrauch. Und es war wirklich so geschrieben, dass man mit seiner Sympathie mal bei der Figur, mal bei der Figur ist und immer noch was Neues entdeckt. Aber es war nicht so inszeniert. Und das habe ich mich nicht getraut, im Podcast dann so auf den Punkt zu bringen. Ich habe schon davon geredet, was für mich nicht so gut funktioniert hat oder so, aber ich habe mich nicht getraut, sondern lieber ein Pokerface aufgesetzt, den Satz zu sagen, ich glaube, die Regie hat das Stück nicht richtig verstanden, weil ich das nicht sein wollte, dieser Typ.
Das hat die ganze Woche auch in dir gearbeitet.
Ja, ja.
du lagst ja dann irgendwie sogar nachts wach.
Okay, da sind wir in der nächsten Geschichte. Ich habe ja Schluss gemacht im Traum mit dir. Wegen 9 Cent. Also, ich war so aufgewühlt von diesem, ich kann das nicht sagen und überhaupt auch inhaltlich, worum es ging in dem Stück, dass ich nachts geträumt habe, Iris liegt im Bett, ich soll ihr Essen kaufen, es zubereiten und ans Bett bringen. Sie fühlt sich nicht gut. Aber beim Kaufen habe ich das Problem, mir fehlen exakt 9 Cent. Also gehe ich zu Iris und sage ihr, hör mal, da fehlen 9 Cent, kannst du mir die geben? Und du hast dich geweigert in meinem Traum und du hast mir keinen Grund gegeben.
Das ist so witzig, weil ich bin im echten Leben halt genau das Gegenteil. Erstens, wenn es mir schlecht geht,
ja,
lasse ich dich im Bett und gehe auf die Couch und kümmere mich um alles selber, damit ich dich ja nicht anstecke.
Ich habe gerade gedacht, jetzt drehst du es wirklich echt ins komplette Gegenteil. Bleib liegen, mir geht's schlecht.
Nee, aber so, es ist ja so witzig einfach.
Ich bin halt auch so aufgewühlt aufgewacht, weil ich das dermaßen katastrophal beschissen von dir fand, dein Verhalten, dass ich im Traum Schluss gemacht habe, dann aufgewacht bin und in diesem unlogischen Zustand, in dem man dann mitten in der Nacht ist, lag ich dann da, war erst erleichtert, dass es nur ein Traum war, aber dann habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, angenommen, sowas würde passieren. Wie würden wir denn dann den Podcast aufnehmen? Ich müsste mich ja total verstellen und du dich auch.
Ich habe mich aber auch schon gefragt, was passiert, wenn du und ich, wenn Ende Gelände ist?
Ja.
Jetzt wie machen wir denn da weiter?
Wir gehen aufs vollendete dritte Jahr zu, ne? Mhm. 3 mal 52, 106, in Folge 156 haben wir 3 Jahre Podcast voll gemacht.
Ja.
Und bisher war da noch keine dabei, bei der wir eigentlich heimlich getrennt waren und das vertuscht haben.
Könntest du ein Pokerface machen?
Ich hätte echt Schwierigkeiten damit, ey. Da hilft auch Schauspiel nicht. Das denken, glaube ich, viele, dass man, wenn man auf einer Schauspielschule war, wenn man professionell Schauspieler ist, dass man im Privatleben ja auch ganz leicht Sachen einfach überspielen und verstecken kann. Nee, du hast ja eben genau nicht den Kontext, dass das jetzt eine Figur ist, die du spielst. Ich bin ja hier ich.
Ja.
Könntest du das?
Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich sauer auf dich wäre, wird es schwer. Aber wenn jetzt ein logischer Grund da wäre, ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert.
9 Cent, sage ich nur.
Wenn es irgendwie einen logischen Grund gibt und du mir den erklärst und dann ist die Sache halt vorbei und du hast mit mir Schluss gemacht, was soll ich machen? Dann muss ich das akzeptieren. Dann habe ich mal, wie immer, Verständnis. Ja,
also, oh Gott.
Ja, also ich glaube, das ist so eine Freiheit, die ich dann habe, dass ich so denke, okay, das muss mir halt gut erklärt werden. Wenn du keine gute Erklärung hast, dann lasse ich es einfach nicht gelten. Ja, also dann.
Auf eine ganz paradoxe Weise bindest du mich damit aber sehr an dich. Ich könnte es nicht übers Herz bringen, dich so im Stich zu lassen und dir das dann zu erklären und dann auch noch dein Verständnis für mich abzusahnen und dich so im Stich zu lassen. Also, das würde ich nie im Leben über mich bringen.
Sag niemals nie, Matthias. Man weiß nicht, wie wir in 5 Jahren sind.
Mhm. Lass mal sparen, dass das nie passiert durch Geld. Es gab noch ein drittes Erlebnis diese Woche, wo ich ein Pokerface gebraucht habe, aber erstmal kurz dazu eine Frage. Die zentrale Frage für mich in dieser Folge ist, kann man und wie kann man gut verstecken, was eigentlich wirklich in einem vorgeht?
Mhm.
Und in Sachen Beziehung und Trennung, musstest du das denn in der Vergangenheit schon mal machen?
Nee, ich kann das nicht. Bei mir sieht man das sofort. Das ist ja mein Problem. Es kommt drauf an. Ich weiß es nicht.
Okay, da ist einiges passiert.
Nein, es ist nicht einiges, weil ich gerade schon wieder 1000 Bereiche, es gibt Bereiche, da kann ich ganz gut ein Pokerface machen, aber so wenn mir jemand wichtig ist und eine Beziehung da ist, dann kann ich das nicht so gut, weil man dann schon mich sehr gut kennt.
Ja.
Das sagst du ja auch immer.
Das sage ich und mir geht's andersrum mit dir, sehr so. Mich stresst es ja manchmal, dass du wirklich kleinste Regungen von mir siehst.
Ja.
Und darauf reagierst.
Mir tut es auch so leid.
Na, aber du machst das immer weniger. Oder es liegt daran, dass wir
nicht
vielleicht
mal Pokerface neulich.
Ja, vielleicht, ja. Na, aber ich würde gerne Pokerface machen und verstecken, dass ich gerade von irgendwas gestresst bin oder mich was wurmt oder
nee,
so.
Nee, da bist du schlecht.
Ich bin da sehr schlecht, aber halt, ich glaube vor allem dir gegenüber bin ich da schlecht. Und mit anderen, je weniger mir jemand bedeutet, desto leichter kann ich's. Weil mein ganzes System nicht durch und durch so eingestellt ist, dass ich mit dir, also mit dir ist es so, ja, mit dir ist mein System durch und durch so programmiert, dass ich offen und ehrlich sein will. Weil du davon profitierst, weil ich davon profitiere. Und mit Menschen, die mir weniger bedeuten, eben nicht. Das ist total leicht, dann mich zu verstellen.
Wo du mich richtig beeindruckt hast, wir waren neulich auf einer Veranstaltung abends. Mhm. Und du hast kurz, bevor wir zur Veranstaltung hin sind, hast du halt einen schlimmen Anruf bekommen.
Ja.
Und so einen richtig schlimmen Anruf. Und dann habe ich noch gedacht, oh je, vielleicht gehen wir da jetzt gar nicht hin, gehen lieber nach Hause. Und du warst richtig gefasst und hast gesagt, nee, wir gehen jetzt auf diese Veranstaltung, weil es auch wichtig war. Mhm. Und dann hat man dir nichts angemerkt, gar nichts. Sogar ich als deine Partnerin habe mir gedacht, was ist jetzt mit Matthias los? Du hast gelacht, du warst kommunikativ, du warst total handsome. Ja, also wo man einfach gemerkt hat, okay, Matthias ist ein Profi. Der weiß ganz genau, wie er sich jetzt in dieser Situation zu verhalten hat.
Weil mir dann niemand was bedeutet hat. Fast niemand, aber ja, tatsächlich ist das die Bedingung für mich.
So, und was war jetzt die dritte Geschichte?
Die ist auch diese Woche passiert. Du standst neben mir. Ich will von dir wissen, ob du gesehen hast, dass ich mit meinem Pokerface gekämpft habe. Und zwar waren wir zu einem Abendessen eingeladen und haben viele schon sehr etablierte, überwiegend ältere, wir waren fast die Jüngsten im Raum, glaube ich, Autorinnen und Autoren kennengelernt.
Man ist halt in einem Raum voller beeindruckender Menschen,
ja,
die große Geschichten schon erlebt haben. Mhm. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Wir haben zum Beispiel den ganzen Abend mit einer Person geredet, ich war schockverliebt. Einfach. Sie schreibt Porträts, ist eine Journalistin, hat mehrere Bücher rausgebracht. Zum Beispiel hat sie jetzt vor kurzem Oligarchen in Russland besucht und redet dann aber wahnsinnig differenziert darüber.
Ja, das ist das, ne? Auch so strategisch, was uns ja beide total fasziniert, wenn sich jemand Gedanken darüber macht, wie fasse ich das dann in meinem Porträt am besten zusammen und auf welche Perspektive gehe ich ein, so dass, also ne, sie denkt den Empfänger beim Schreiben sehr mit.
Und das ist, ja. Und dann lese ich das und bin noch mehr verliebt. Mhm. Solche Menschen gab es da an dem Abend.
Ja.
Gab aber auch andere.
Genau. Zum Beispiel eine, die mir am Anfang ziemlich lange gegenüber saß und wir haben uns unterhalten. Und das war vielleicht ein bisschen trockener und schwerfälliger mit dem Smalltalk.
Aber sie war trotzdem irgendwie wahnsinnig sympathisch,
ja,
dabei.
Ja, ich mochte sie. Also es ist wirklich kein Lästern, sondern der Punkt, wo ich dann mein Pokerface brauchte, war 2 Stunden später an dem Abend, man stand woanders, wir haben mit anderen Leuten gesprochen, sie stand wieder da, ich habe den Mann neben ihr begrüßt und kennengelernt und dann zu ihr peinlicherweise gesagt, und wir kennen uns auch noch nicht, oder? Und wollte mich vorstellen. Und habe dann sofort, und auch du standst ja neben mir und hast gesagt, doch, wir saßen doch am selben Tisch. Und ich so, oh, und natürlich, ja klar, jetzt fällt es mir auch wieder ein. So, im Anschluss hatte ich etwa vielleicht realistisch 2 Minuten, die haben sich aber angefühlt wie 20 Minuten, ein großes Peinlichkeitsgefühl. Mhm. Und das habe ich versucht zu verstecken. Ist es mir gelungen? Konntest du es mir ansehen?
Ich konnte es dir schon ansehen. Aber es war einfach auch so witzig, weil sie auch nichts dafür getan hat, dass die Situation entspannter wird.
Ja, gar nicht.
Und sie war auch so eine Persönlichkeit, wo es sehr schwierig war, überhaupt ein Gespräch aufrecht zu erhalten, dass es irgendwie flüssig läuft. Und irgendwie mochte ich sie aber auch dadurch.
Total.
Weil sie was ganz Eigenes hatte dadurch. Aber ja, mir ging es auch so, ich musste bei vielen Personen versuchen, so ein sehr professionelles Pokerface zu haben.
Ja.
Und ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Zum Beispiel habe ich Scherze gemacht und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sitze da, versuche einladend zu sein und mache einen Scherz. Und erwarte, dass jetzt alle lachen. Alle sitzen schweigend da und starren mich an.
Hättest vielleicht keinen Gag über AIDS machen sollen.
Matthias, das haben wir nicht gemacht.
Hat sie natürlich nicht gemacht, ist doch klar. Nein, aber ich würde wirklich sagen, das war ein Raum voller Leute, die, egal wie gut sie in schreibender Funktion sind, aber in der direkten Begegnung sind sie keine guten Tänzer und Tänzerinnen. Und das macht ja nichts mit der Sympathie. Können ja trotzdem fantastische Menschen sein.
Und ich finde, ein Pokerface wurde abverlangt.
Ja.
Mir fällt es manchmal so schwer, das zu akzeptieren.
Mir auch.
Und es gibt auch Menschen, die können das einfach nicht.
Die akzeptieren es, aber es gelingt ihnen dann nicht.
Da habe ich eine Sprachnachricht dazu.
Also ich weiß nicht, ob das recht passt, aber ich habe quasi ein Anti-Poker-Face. Das ist richtig schlecht, weil wenn mir jemand was sehr Trauriges erzählt, geht es meistens noch. Aber wenn es wirklich darum geht, ernst zu sein, weil jemand wütend auf mich ist, mit mir schimpft, also wenn es ganz, ganz schlimm ist, werde ich traurig und weine fast. Aber wenn ich nicht fast weine, dann lache ich. Und nicht so, dass ich wirklich laut lache, sondern ich muss grinsen. Und zwar so verdammt stark, dass es wirklich unangenehm ist. Ich kann das nicht unterdrücken, zu grinsen. Und das hat mich schon in ein paar schlechte Situationen gebracht. Als Kind war das schon so. Und es ist auch heute noch so, wenn irgendwas Schlechtes passiert, manchmal muss ich einfach grinsen. Wenn sich jemand zum Beispiel verdammt wehtut und mir das mega leid tut, muss ich übel grinsen. Und das, ich finde es nicht witzig, aber ich muss verdammt grinsen. Und das ist so schlecht. Als anderes Beispiel, wo es schon mal echt schlecht war, ich wurde angemotzt, weil ich was falsch gemacht habe. Und ich habe gegrinst und dann wurde ich noch mehr angemotzt, weil ich nehme es ja nicht ernst. Und ich habe es total ernst genommen. Ich fand es schlimm. Aber ich habe gegrinst und dann war es so, ja, aber du nimmst es ja gerade überhaupt nicht ernst. Und ich war so, doch, aber du grinst. Warum grinst du, wenn ich dich anmotze, wenn es was Schlimmes ist? Ja, das kann ich nicht erklären.
Also ich habe schon häufiger gelesen, dass dieses Grinsen in sehr unpassenden Situationen, was ja auch bei manchen mit Lachen sich äußert, ne? Bei einer Beerdigung zum Beispiel, das ist ein Abwehrmechanismus.
Ja.
Dass du besser mit Wut und Trauer und Stress klarkommst und dein Körper versucht, dir was Positives zu schaffen, Wohlfühlmoment zu schaffen,
ja,
durch dieses Grinsen, um das alles zu reduzieren, was du da gerade fühlst, weil du damit nicht richtig umgehen kannst.
Ist das, weißt du das zufällig, eine hormonelle Ausgleichsbewegung, wie zum Beispiel Cute Aggression, gibt es ja auch, kennt ihr bestimmt, wenn man etwas so niedlich findet, dass man plötzlich Aggressionen verspürt, die sich durch Verspannung, Zittern, ein bisschen Zähne zusammenbeißen und ich finde das so süß. Ich könnte es töten. So, und dahinter stecken Hormone, weil dein Oxytocin, das Hormon, das dein Niedlichkeitsempfinden, das Kuschelige, ist an einem solch hohen Ausmaß, dass Stresshormone und Aggressionen hormonell hochgefahren werden, einfach nur, um es ins Gleichgewicht zu bringen.
Ich weiß es leider nicht genau, wie es ist, aber vielleicht haben wir hier jemanden vom Fach. Dann schickt uns eine Nachricht dazu, dann lesen wir die in der nächsten Folge vor.
Mir fällt auch ein, dass ich vor vielen Jahren in so einem Abend saß, ich glaube, das war Jürgen Kuttner. Und der hat Videos gezeigt, eigentlich ganz ähnlich, wie wir das mit Shitmoves machen.
Ist das der Vater von Sarah Kuttner?
Ja, und ich fand das echt schön, der hat damals Videos gezeigt, kurze Videoschnipsel und nicht im Anschluss erst erklärt und analysiert oder so, sondern er hat ganz viel Voraufbau gemacht. Er hat teilweise 20 Minuten über ein Video gesprochen, das jetzt gleich kommen wird und das Video war dann 10 Sekunden. Und da war eins dabei, das finde ich auch und hängt euch in die Shownotes. Es gibt Josef Beuys, der ein Anti-Atomkraft-Lied singt und dann irgendwann im Übermut das Mikro am Kabel wirbelt. Und es rutscht ihm aber aus der Hand. Und zwar in einem Moment, wo er eigentlich wieder singen müsste, wo sein Refrain dran ist. Und Jürgen Kuttner hat halt ausführlich erzählt, dass er als Reaktion eine Mischung aus Lächeln und dieses, oh Gott, ne, diese Mundwinkel zur Seite ziehen. Und er hat das so evolutionär erklärt, hat gesagt, daher kommt, das ist die Erfindung des Lächelns. Wir machen das aus Überforderung, aus Stress und aus, wir fühlen uns bedroht oder jetzt passiert was Schlimmes. Und deshalb macht unser Gesicht so ein Zähnezeigen einerseits, wir sind wehrhaft, wir können beißen. Andererseits aber auch, der Mund wird weich und rund und wir sind harmlos, tu mir nichts. Und das war der Unterhaltungsfaktor dieses Abends, dass er für so einen kleinen Videoschnipsel Hunderttausende von Jahren in die Vergangenheit reist und es dir biologisch und evolutionär herleitet, was du jetzt gleich zu sehen bekommst.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Lächeln eine Erfindung ist, sondern wahrscheinlich einfach ein Ausdruck, wirklich, dass wir den schon von Anfang an hatten mit,
ja,
Freude. Wusstest du, dass Mäuse viele Gesichtsausdrücke haben, während Katzen einfach echt ein Pokerface haben? Katzen kann man kaum lesen. Die haben die wenigsten Gesichtsausdrücke.
Stimmt, fällt mir auch sofort ein, wie das ist, wenn man mit Katzen spielt, dass sie gerne mal diesen Trick machen, dich gar nicht wissen zu lassen. Das Gesicht sagt, ich bin komplett desinteressiert an dem Spielzeug, das du da gerade vor mir wackelst. Und gucken dann sogar weg. Und in dem Moment, wo du dann denkst, ja okay, dann nimmt sie es halt nicht, greift sie an. Und so geht sie wahrscheinlich auch mit der Maus um. Hat also der Täter, der Jäger, der Mächtigere das bessere Pokerface, weil er es braucht? Und das Opfer zeigt viel mehr, was in ihm vorgeht? Und wenn ja, warum?
Ich finde, das kann man eigentlich auch ziemlich gut auf die Menschen übertragen.
Daran dachte ich gerade auch, ja.
Die, die weit oben sind, haben öfter ein Pokerface. Und diejenigen, die sehr darunter leiden, zeigen ja oft viel mehr ihre Emotionen und zeigen, wie sehr sie darunter leiden.
Ja. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was der Grund sein könnte, wenn du dich als das Opfer empfindest oder es objektiv bist und du zeigst, was in dir vorgeht, dann sind immer noch zwei Chancen darin. Nämlich, dass der Täter Mitleid hat und dich deswegen dann verschont oder zumindest nicht allzu grausam ist. So wie ich vorhin meinte, dass ich es nie übers Herz brächte, dich so zu verlassen, weil du mir, weil ich einfach dir ansehen würde, wie schrecklich das wäre. Und die zweite Chance, die drin steckt, ist, dass andere, die in der gleichen Lage sind wie du, sich in dir sehen können, weil du deine Gefühle eben nicht verbirgst, weil du kein Pokerface aufsetzt. Und idealerweise halten sie zu dir, dann hast du ein ganzes Team. Vielleicht entsteht dadurch dann Gruppenstärke. Viele potenzielle Opfer oder tatsächliche Opfer gegen den einen Täter.
Was mir noch gar nicht klar war, jetzt bevor wir die Recherche gemacht haben, dass es wirklich Menschen gibt, die das echt nicht machen können. Mhm. Weil sie zum Beispiel neurodivergent sind. Und da hatten wir mehrere Sprachnachrichten dazu aus der Community, wo die Leute sehr ähnliche Geschichten erzählt haben. Und ich spiele mal eine davon ein.
Jo.
Ich habe über das letzte Jahr oder eigentlich schon über die letzten zwei Jahre was total Interessantes über mich rausgefunden. Ich bin nämlich gar nicht total inkompetent und faul, so als wäre ich zum Einführungsseminar Leben einfach irgendwie nicht erschienen oder so, sondern ich bin mehrfach neurodivergent. Und da ist Pokerface, also Pokerfaces so als Thema irgendwie auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen interessant, weil zum einen, und das wusste ich auch schon vorher, aber jetzt weiß ich ein bisschen mehr darüber und auch warum, kann ich in meinem Gesicht einfach gar nichts an Emotionen verstecken oder an Gedanken oder so. Das ist manchmal auch echt schon ein bisschen peinlich, wenn so direkt jeder Gedankenfurz so auf meinem Gesicht abzulesen ist. Und man ja Dinge teilweise auch mit Bedacht zurückhält und erst mal für sich überdenken möchte, bevor das jedem so zugänglich ist. Zum anderen, und das war tatsächlich eine recht interessante Erkenntnis für mich, bin ich wahnsinnig schlecht darin, Gesichter zu lesen. Dafür muss man gegenüber nicht mal ein gutes Pokerface haben. Ich erkenne das ein oder ich kann das einfach nicht besonders gut interpretieren. Also ich sehe schon, wenn sich der Gesichtsausdruck verändert, aber das zu interpretieren, was das jetzt gerade genau bedeutet, das fällt mir wahnsinnig schwer und ich reagiere dann teilweise eher hypersensibel und teilweise aber auch gar nicht. Also zum Beispiel Langeweile oder so fällt mir recht schwer zu erkennen im Gesicht meines Gegenübers. Ja, ich habe dann so überlegt, wie mir das so lange nicht auffallen konnte. Und da habe ich festgestellt, dass ich das immer kompensiert habe, indem mein Gehirn sehr auf die Prosodie geachtet hat. Sprich die Sprachmelodie und Veränderungen da und auch so, ja, nicht nur die Prosodie, auch der Sprechausdruck, wo die Prosodie ja irgendwie auch mit reinzählt. Also ja, dass ich einfach so Emotionen und ja die Botschaft hinter der Botschaft sozusagen, dass ich das viel mehr über die Stimme gemacht habe als oder immer noch mache als über das Gesicht und den Gesichtsausdruck und dass das jetzt natürlich irgendwie alles eine Ecke besser klappt, wo mir das bewusst geworden ist und ich mir auch meines Defizites bewusst bin. Ich habe das Gefühl, es kommt seitdem weniger zu Missverständnissen und das ist echt angenehm.
Diese Nachricht bringt es auf so vielen Ebenen so gut auf den Punkt, worum es mir mit dieser Folge auch geht.
Die ist fantastisch, ne?
Ja.
Das muss man ihr mal auch als Feedback geben, weil sie hat gemeint, meine erste Sprachnachricht, ich bin ganz aufgeregt. Und dann gleich sowas.
Ja, super. Richtig gut, weil, also, es steht schon lange bei mir auf der Liste Couple of Masks. So hätte diese Folge vielleicht auch erst geheißen, weil ich über Masken reden wollte und was das Faszinierende daran ist und so, streiche ich jetzt von der Liste, weil das in dieser Folge mit abgedeckt ist. Masking ist ein Begriff, das ist mir auch in den letzten Monaten erst so rückgemeldet worden von einigen von euch, die auf dem autistischen Spektrum sind, die genau das beschreiben, was sie gerade beschrieben hat. Man kompensiert die Dinge, die dich, ich nenne das jetzt in Anführungsstrichen, einschränken. Man kann das natürlich anders formulieren, aber die eine Kommunikation zwischen Menschen, die nicht auf dem autistischen Spektrum sind, schwer machen, weil man eben zum Beispiel dann nicht die Gesichtsausdrücke genau lesen kann. Und dann kompensiert man es. Das heißt aber auch, man maskiert, dass man das hat.
Ja.
Und deswegen kommt es gar nicht so selten vor, dass zum Beispiel Kinder diagnostiziert werden, sie wären irgendwo auf dem autistischen Spektrum. Mit zunehmendem Alter lernen sie aber, es zu kompensieren. Und irgendwann später heißt es dann im Erwachsenenalter, wir nehmen das zurück, das war irrtümlich diagnostiziert. Völlig normal, alles genau. Okay. Und wie sie es am Schluss, deswegen sage ich gerade so euphorisch, dass sie das alles so gut auf den Punkt bringt, wenn du dir dann aber eben doch bewusst bist, was dahinter steckt und dass du etwas kompensierst und wie genau, dann ist das ja in jeder Hinsicht von Vorteil. Du kennst dich besser, du verstehst es besser, du gehst viel bewusster mit Kommunikation um und dadurch auch effizienter.
Ja, wir haben noch eine Sprachnachricht zu genau diesem Thema.
Mhm.
Hallo Iris, hallo Matthias. Mir wurde letztes Jahr ADHS diagnostiziert und mir sind immer wieder so komische Sachen im Leben begegnet und passiert. Ich hatte nämlich eine Vorlesung damals an der Uni. Das war ein Prof, der hat über Zelinski eine Vorlesung gemacht. Ich fand es ultra langweilig, ist eigentlich voll spannend, Medientheorie kompakt und sowas. Aber ich bin schon in die Vorlesung reingegangen und wusste, ich höre nicht zu. Jetzt checke ich auch, warum ich das nicht konnte, weil es halt langweilig war. Und habe immer in der ersten Reihe gesessen und genickt. Und der hat sich immer voll dadurch irgendwie gestört gefühlt, weil er immer dachte, ich habe eine Frage, weil ich es halt nicht richtig gemaskt habe, weil es halt unauthentisch rüberkam. Andererseits ist mir im Austausch mit Menschen ultra wichtig. Ich möchte immer wissen, was die andere Person denkt, weil ich es nicht so gut lesen kann. Bei mir geht das so weit, man sieht mir alles im Gesicht an, ob ich gute Laune habe, ob ich schlechte Laune habe. Ich kann das gar nicht verstecken und es geht sogar so weit, dass ich keine Sonnenbrillen tragen möchte, weil ich das Gefühl habe, ich verstecke mich vor den Leuten.
Ich finde das so spannend.
Ja.
Als wir die ganzen Sprachnachrichten dazu bekommen haben. Und es ging alles so in diese Richtung. Sehr ähnliche Erlebnisse. Und ich sehe dadurch jetzt die Welt mit ganz anderen Augen.
Ja.
Mir war das gar nicht bewusst, dass es wirklich Menschen gibt, die das gar nicht machen können. Und das finde ich irgendwie auch befreiend und schön. Also ich bin dankbar für all diejenigen, die kein Pokerface die ganze Zeit aufrechterhalten können.
Ja, ich auch.
Ich merke auch, dass ich mich zu diesen Menschen oft hingezogener fühle. Dass ich sie interessanter finde.
Und zwar, das ist das Interessante, selbst wenn ihr Gesicht vielleicht dir gegenüber erstmal eine Ablehnung oder eine negative Regung zeigt, aber du weißt mehr, woran du bist.
Nicht nur das, es ist einfach, man hat viel zu schauen. Ich glaube, ich liebe, also zum Beispiel mein Schönheitsbegriff ist ja auch nicht, dass jemand einfach eine perfekte Nase oder so hat, sondern wenn ich ganz viel in einem Gesicht lesen kann, dann wird es für mich erst attraktiv und schön. Und das haben diese Personen dadurch. Ich habe aber auch eine Sprachnachricht bekommen, wo ich nicht weiß, ob man das wirklich ablesen will, was man da sehen kann.
Okay.
Ich arbeite als Bartenderin und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit dem Job angefangen habe, dass der Kollege, der mich eingeschult hat, mir eine Sache mitgegeben hat, die mich immer noch total fertig macht, nämlich dass er gesagt hat, das Gesicht, was du machst, wenn du einen Cocktail shakes, ist dein Orgasmusgesicht. Und man soll nicht so ernst gucken, weil das irgendwie allgemeines Wissen in der Barszene ist. Und jedes Mal, wenn ich shake, muss ich daran denken. Deswegen versuche ich immer freundlich zu gucken, aber ich habe generell so ein kleines Resting-Bitch-Face. Deswegen funktioniert das meistens nicht so gut.
Ich sehe jetzt schon die ganze Community vor den Spiegel laufen und alle schütteln irgendetwas ganz kräftig vorm Spiegel, um zu sehen, wie sie dabei aussehen, ja.
Ich werde es ausprobieren gleich, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht und habe dann gedacht, ah, das kann aber wirklich sein. Also ich glaube, da steckt was drin in dieser Theorie.
Auf jeden Fall ist es auch eine interessante Begegnung gewesen, die ja bei ihr offensichtlich hängen bleibt, wenn dir jemand sowas einprogrammiert, eine Rückmeldung. Nämlich an einem bestimmten Vorgang. Das Erste, was einem einfällt, ist halt immer Zähne putzen. So kann man sich ja auch gut neue Gewohnheiten ins Leben holen, indem man es knüpft an eine bereits bestehende Routine. Und bei ihr im Job ist Cocktails shaken nun mal eine Routine. Es ist wie eine Programmierung, dass wenn dir einmal dazu so ein Feedback zu deiner Wirkung gegeben wird, hörst du nicht mehr auf, daran zu denken. Ich habe das mit auch ein paar Sachen. Logisch, beim Schauspiel kriegst du das ja total als Rückmeldung. Immer wenn du das machst, wirkst du so.
Jetzt ist aber die große Frage, Matthias, was kann man dagegen tun? Wir brauchen ja Tools in unserer Hand, um herauszufinden, wie können wir ein Pokerface machen oder worauf müssen wir achten? Wie können wir überhaupt andere Menschen richtig lesen? Und wir haben uns dazu vorbereitet. Wir haben uns Pokerspiele angeguckt. Wir haben denen zugehört.
Leuten, die sogar dir wirklich Schritt für Schritt erklären, wie du ein Pokerface hinkriegst. Und dabei ist ja ganz wichtig, es ist eben nicht nur das Gesicht. Dein ganzer Körper verrät dich. Deine Rhythmen können dich verraten.
Also die wichtigste Erkenntnis war für mich, und das hat sich jetzt bei mir voll eingebrannt, dass ich gar nicht so sehr auf das Gesicht achten soll, sondern auf den Körper. Was sagen die Hände? Was sagen die Füße? Und diese sogenannte Baseline. Mhm. Also, dass man sich erstmal, stellt euch vor, ihr lernt jetzt eine andere Person kennen. Und ihr schaut euch ganz genau die Körpersprache der anderen Person an.
Mhm.
Wie verhalten sich die Hände, die Beine, die Füße? Und dann, wenn irgendeine neue Situation aufkommt, zum Beispiel, ihr wollt herausfinden, ob die Person jetzt lügt, dass ihr dann schaut, inwieweit verändern sich die Hände, die Füße, die Haltung, weil man daraus dann ablesen kann, ob die Person jetzt zum Beispiel lügt oder nicht.
Genau, weil alle Regeln, die es gibt, wenn man sich im Gesicht berührt, bedeutet das, dass man gerade lügt oder dass man sich schämt oder was auch immer. Wenn du nach links guckst, dann denkst du wirklich an eine Erinnerung. Wenn du nach rechts schielst, dann ist das eine gefakte, die du dir gerade ausdenkst. All diese Regeln sind eigentlich Quatsch. Es gibt da vielleicht statistische Häufigkeiten, dass wirklich Leute in eine bestimmte Richtung gucken, so aus, alles aus dem NLP, ne? Aber
verschränkte Arme doch zum Beispiel.
Ja, dass das Ablehnung sein soll.
Ich habe super gern meine Arme verschränkt,
genau,
weil mir kalt ist.
Ja.
Und dann hat es aber nichts mit Ablehnung zu tun.
So, und das ist eben dieser super wichtige Begriff der Baseline. Eine Geste oder ein Verhalten bedeutet nichts per se, sondern immer nur gemessen daran, was dieser eine Mensch, den du versuchst zu lesen, normalerweise macht. Dann kriegt es Bedeutung.
Und das finde ich so spannend, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken über diese Baseline macht.
Mhm.
Also, dass man das Auge überhaupt erst darauf schult, beim anderen ganz genau hinzuschauen und nicht unbedingt ins Gesicht, sondern auf alles andere.
Ja, ich glaube, das ist die erste Serie, die ich gebinged habe, Lie to Me. Ich habe die wahnsinnig genossen. Das basiert alles auf einem ganz berühmten Forscher, Paul Ekman heißt er. Was ganz seriös und unumstritten ist bei ihm, ist, dass er die Grundemotionen als eine kulturell unabhängige Sache entdeckt hat. Dass er gesagt hat, das ist nicht, in verschiedenen Kulturen schaut man unterschiedlich, je nachdem, ob man Ekel oder Überraschung oder so empfindet, sondern das ist auf der ganzen Welt gleich. Das ist, beglaubigt, seriöse Forschung. Aber er hat auch so Sachen, wie man Menschen beim Lügen erwischt, durch Mikroausdrücke, Mikroexpressionen, dass ganz kurz über dein Gesicht ein bestimmter Grundausdruck huscht. Dass man dir zum Beispiel ganz kurz ansieht, dass du dich eigentlich ärgerst über jemanden.
Und ich glaube, wie wir schon in den Sprachnachrichten davor gehört haben, da gibt es wirklich Menschen, die können das nicht erkennen.
Und nicht nur das, sondern das ist auch wirklich sehr umstritten. Denn die meisten Beispiele, die Paul Ekman genommen hat, sind zum Beispiel diese berühmte Rede von Clinton, wo er abgestritten hat, was mit Monica Lewinsky gehabt zu haben.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Das analysiert er und benennt dabei Lügensignale in der Diktion, im Rhythmus, in der Mimik und so. Und die berechtigte Kritik lautet, ja gut, aber da weiß man es ja dann. Ist nicht schwer, wenn schon klar ist, dass jemand gelogen hat, hinterher Lügensignale zu interpretieren. Viel interessanter wird, ob er es vorhersagen kann. Und da war alles, was er gemacht hat, nicht ausreichend belastbar.
Ja, deswegen glaube ich sehr an diese Theorie der Abweichungen.
Ja.
Also, dass du dir erstmal einen Menschen ganz genau vorher anschaust, ne? Diese sogenannte Baseline. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr seid jetzt in einem Pokerspiel mit einer anderen Person.
Mhm.
Und sie schaut euch die ganze Zeit nicht so sehr in die Augen. Und man denkt ja ganz oft, wenn die Person nicht in die Augen schaut, dann lügt sie. Es gibt aber ganz viele Menschen, die so oder so nicht so gerne in die Augen schauen und die lügen dabei nicht.
Ja.
Wenn euch jetzt die Person, die die ganze Zeit nicht in die Augen geschaut hat, auf einmal sehr starrt und ganz selbstbewusst in die Augen schaut, kann es sein, dass die Person gerade blufft und versucht einfach sehr selbstbewusst zu wirken. Genauso ist es mit der Körperhaltung, wenn man die ganze Zeit so ein bisschen schlaff da sitzt und dann auf einmal setzt man sich so ganz aufrecht hin,
ja,
dann kann es auch falsches Selbstbewusstsein signalisieren, dass die Person es gerade spielt.
Sag mal, mit diesem Blick in die Augen geht es dir dann nicht genau wie mir, dass du bei manchen Leuten unheimlich gerne lang in die Augen schaust und den Blickkontakt suchst und bei anderen es schwer aushältst?
Nee, ich kann immer sehr gut in die Augen schauen.
Ich habe das total unterschiedlich. Bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, wenn ich denen in die Augen schaue, die durchdringen mich.
Hast du Angst, durchdrungen zu werden? Ich höre das ja ganz oft von anderen Leuten, die dann immer so sagen, oh, ich hätte so Angst davor.
Nee, ich habe ja in dem Sinne nichts zu verbergen. Also auch das ist übrigens in meinen Notizen, wir haben alle was zu verbergen, deswegen brauchen wir alle in verschiedenen Situationen manchmal wirklich ein Pokerface. Und wenn es nur ist, worauf wir stehen oder so. Aber ich habe in diesen Situationen, die ich gerade meine, in einem normalen Gespräch, in einer Begegnung mit irgendwem, nicht wirklich was zu verbergen. Und trotzdem ist der Blick, den ich sehe und den ich nicht gerne lange am Stück aushalte, stechend, fühlt sich vielleicht urteilend an.
Ich habe das nur, wenn ich Bahn fahre. Ja? Wenn ich dann schon merke, ich werde die ganze Zeit angelächelt und angeschaut.
Ja, gut.
So, dass ich gleich in ein 5-Stunden-Gespräch verwickelt werde. Dann schaue ich sehr weg.
So haben wir uns ja kennengelernt.
Ja.
Okay, hast du Bock, gleich nach der Aufnahme eine Runde Poker mit mir zu spielen?
Ich werde die ganze Zeit auf deine Füße schauen.
Okay.
Das habe ich nämlich gelernt. Man kann an den Füßen erkennen, wenn die unruhig sind, ob das ein gutes Blatt ist oder nicht.
So, jetzt weiß ich aber, dass du da hinschauen wirst. Wenn ich ein beschissenes Blatt habe, dann mache ich einfach ein Tänzchen mit meinen Füßen. Kann ich besonders gut bluffen. Na, tatsächlich ist es das, ich komme wieder zurück zu der Krähe. Die weiß, wenn sie beobachtet wird, dass sie so tun muss, als würde sie das Futter verstecken und dabei hat sie es eigentlich im Gefieder. Mich lässt das nicht los, wie faszinierend das ist, dass sie das kann. Wenn ich weiß, worauf mein Gegenüber achtet, dann ist das so nützliches Wissen, damit ich noch besser täuschen kann. Damit ich gezielt diese eine Sache als falschen Tell, heißt es ja, ne? Tell als Gegenteil vom Pokerface, als ein kleines verräterisches, unbewusstes Zeichen.
Jetzt kommt die kleine Moral.
Aha.
Ja. Wollen wir das, Matthias?
Beim Pokern, ja. Es ist wieder, wir haben das irgendwann mal ganz früh gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, da sind die ganzen schmierigen Verhaltensweisen und Lügen und Täuschungen und Manipulationen und so weiter in Ordnung. Im Spiel und im Sport.
Oder auf der Bühne, da kann man es auch einsetzen.
Stimmt.
Da habe ich auch eine Sprachnachricht dazu.
Mein Name ist Miles, ich bin professioneller Zauberer und in der Zauberwelt schätzen wir sehr oft die Zuschauer, die wir auf die Bühne holen, ein. Also müssen wir einschätzen, Körpersprache, Mimik, Gestik, die richtige Wortwahl und so weiter. Da gibt es sehr interessante Prinzipien, die wir unter anderem auch Cold Reading nennen, also kaltes Lesen. Das bedeutet, wir lesen unsere Zuschauer und können dadurch, je nachdem, wie gut man in diesem Cold Reading ist, tatsächlich auch detaillierte Informationen rausfinden, wie zum Beispiel, dass man an eine Farbe denkt oder an einen Namen, an eine Zahl oder dass man überhaupt gerade an irgendetwas denkt. Es gibt Zauberer, die teilweise auch als Spione oder als Geheimdetektive gearbeitet haben und dieses Cold Reading sehr, sehr gut beherrschen und die Zuschauer, die sie auf die Bühne holen, wirklich von der Sohle bis zum Scheitel begutäugen und dadurch einschätzen können. So etwas nutzen wir recht regelmäßig, um dann unsere Zuschauer, ich sag mal, zu manipulieren und um in die richtige Richtung zu lenken und auch um diverse Informationen zu entlocken, ohne dass sie es eigentlich mitbekommen. Das heißt, ganz häufig geht dann der Zuschauer sogar noch davon aus, dass er das aus freien Stücken von sich aus preisgegeben hat, obwohl das überhaupt nicht stimmt.
Ich finde Bühnenmagier ziemlich cool, wenn sie den Auftrag haben, Menschen zu zeigen, dass sie manipuliert werden können.
Ja, wenn so ein genau das eigentlich, was er ja dadurch macht, dass er das ein bisschen verrät und erklärt.
Mhm.
Cold Reading, wie das funktioniert. Und ich bin dann neugierig. Ich bin so ein, weißt du, dass die meisten Zaubertricks gekauft werden von Leuten, die sie nicht professionell einsetzen werden, sondern aus Neugier, weil die Leute wissen wollen, wie sie funktionieren.
Ja.
Das ist der größte Markt für Tricks.
Matthias, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit solchen Sachen.
Ja.
Ja, einfach mal gucken, ne?
Ich will dich besser lesen können.
Du kannst mich schon sehr gut lesen.
Du hast den Putin gemacht gerade.
Den Putin?
Ja, ich habe diese Woche ein Video gesehen und mir auch gemerkt für die Folge heute. Der wurde
das höre ich zum zweiten Mal die Woche übrigens, dass ich den Putin gemacht habe. Ja, mein Bruder hat es auch schon die Woche zurückgesagt.
Na, das ist ja eine Form von Bluff, wenn du jemanden sagst, nee, du liest mich schon sehr gut. Du durchschaust mich schon total.
Das war kein Bluff, das ist ehrlich so.
Jetzt mal angenommen, es würde nicht stimmen und du hättest noch sehr viel vor mir zu verbergen.
Vielleicht war es ein Bluff.
Genau, dann wäre das ja ein sehr guter Bluff. Du wiegst mich in Sicherheit.
Ich
sehe schon alles, was es überhaupt zu sehen gibt.
Mhm.
Und es gab ein Video, ich hänge es euch auch in die Shownotes, das habe ich dir auch gezeigt.
Das war super.
So ein faszinierender Umgang damit, dass ein Journalist ihn darauf anspricht, dass Joe Biden Putin ein crazy son of a bitch genannt hat. Und da entgleitet Putin kurz fast sein Pokerface. Er muss fast lachen darüber, als er das hört. Bewahrt dann aber ein ernstes Gesicht, weil es geht ja auch nicht, dass man sich so beleidigen lässt öffentlich und das Video kommt ins Netz und alle sehen's. Und dann gibt er aber Joe Biden recht und sagt, ja, hat er mich absolut adäquat bezeichnet. Wäre ja auch komisch, wenn er mich einen netten, coolen Typen genannt hätte. Joe Biden macht's absolut richtig und dann kommt der krasseste Bluff. An den hat mich dein Nee, du durchschaust mich schon gerade erinnert. Er sagt, dass er Joe Biden als Präsident in den USA favorisieren würde.
Ja.
Wissend, dass dieses Video an die Trumpisten ausgespielt wird, die sich dann in ihrem Irrglauben bestärkt fühlen, dass Putin Angst vor Trump hat.
Ja, das ist einfach alles wahnsinnig gut, leider.
Es ist echt erschreckend smartes Schachspiel.
Ja, dieses ganze Thema heute ist so umfassend. Wir haben noch so viel dazu, Matthias, eigentlich diese ganzen Abwehrmechanismen, über die wir noch reden wollten.
Ja, bestimmte Typen von Pokerfaces haben wir so uns aufgelistet, ne? Was für eine Haltung dahinter steckt, hinter deinem Pokerface, das du dir im Leben zulegst.
Ich finde, das passt eigentlich alles sehr gut zur nächsten Folge, wenn wir über Kommentare reden wollen, weil wir wollen ja nicht einfach nur mit euch über Kommentare reden.
Ja, sondern schickt uns eure besten Kommentare, die ihr je bekommen habt.
Sondern was für eine Haltung steckt dahinter? Warum macht man das Ganze? Was versucht man zu verstecken? Was versucht man zu zeigen? Worum geht's eigentlich?
Ja.
Und da könnten wir das Ganze eigentlich noch reinpacken.
Das ist gut.
Hast du ein Fazit für die Folge?
Naja, dem greife ich dann schon mal vorweg. Diese Arten von Pokerfaces, die du aufsetzt, und zwar nicht nur einmal in einer Situation, sondern mit denen du durchs Leben gehst, um immer zu verstecken, was da eigentlich in dir vorgeht, die können leider süchtig machen auch. Weil sie dir ja helfen, dass du dir nicht begegnest, wo es vielleicht wehtut, wo es unbequem ist.
Ja.
Und ich komme da in letzter Zeit sowieso immer mal wieder zurück zu diesem Masochismus-Gedanken. Masochismus ist die Lösung. Manchmal ist es besser, nicht abhängig zu werden von etwas, das gut funktioniert, weil die Leute es nicht durchschauen, dass du da ein Pokerface aufsetzt, sondern lieber das Unangenehme, manchmal Peinliche auch, weil man dich dann dabei durchschaut, was eigentlich wirklich in dir vorgeht. Aber das ist, glaube ich, besser. Zumindest, wenn es richtig dosiert ist, so dass du es aushältst, dass du es mit diesem speziellen Masochismus auch wirklich genießen kannst und daran wächst und lernst. Ich finde das viel bewundernswerter auch, wenn ich Leute treffe, die so eine große Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht haben, weil sie eine Maske haben fallen lassen, weil sie ihr Pokerface irgendwann nicht mehr benutzt haben und was total Persönlichkeitsveränderndes dadurch erlebt haben.
Ich weiß nicht, ob es momentan an der Recherche lag oder ob es einfach gerade so ein Trend jetzt für Frauen ist. Mir wird auf TikTok und Instagram in den Reels genau das angezeigt, dass ich aber mir ein Pokerface erarbeiten soll.
Ah.
Also, dass ich so wenig Emotionen wie möglich in jeglichen Situationen zeigen soll, um immer die Oberhand zu gewinnen. Und die Mädels, die das vorstellen und das erzählen, die sind alle schön, die sind alle bestimmt sympathisch. Aber ich finde sie alle wahnsinnig uninteressant und vor allen Dingen sehr ängstlich. Also es wirkt alles so gestaged für mich, dass ich jegliches Interesse verliere. Da bin ich noch gespannt, wie ich da in den nächsten Jahren draufschauen werde, weil ich mag das Authentische, ne?
Schon, ne?
Das mag ich schon sehr.
Das ist schon besser.
Ja, da komme ich mit klar.
Das ist spannend, was du sagst, weil es wirklich so eine Scheinstärke ist, wenn jemand richtig gut darin ist, zu täuschen, die wahren Absichten zu verbergen. Putin, über den wir vorhin noch gesprochen haben, was ist das eine große Thema, was über ihn und generell über Autokraten immer wieder gesagt wird? Dass sie eigentlich wahnsinnige Angst haben. Die siehst du denen ja nie an. Die treten ja nie auf und zeigen ihre Angst. Aber wir sind kollektiv mittlerweile definitiv schlau genug, das zu checken. Autokraten sind Schisser.
Ich finde es gut, dass du durch diese TikTok-Mädels, die ich da gerade erzähle, gerade auf Putin wiedergekommen bist.
Genau.
Ich war noch bei Botox gerade in meinem Kopf.
Ja, du, das ist für mich Autokratie im Kleinen.
Okay, gehen wir mal zur Sage.
Ja.
Was hast du heute dabei?
Okay, Odysseus war ja nicht der Einzige, der nach dem 10-jährigen Trojanischen Krieg irgendwie nach Hause kommen musste. Die ganzen anderen Helden ja auch. Und es gab einen, nämlich Menelaos, dessen Frau Helena hieß, die ja geraubt wurde und damit überhaupt der Auslöser für diesen ganzen Krieg war, ne?
Mhm.
Bei Menelaos gibt es auch eine interessante Geschichte mit seiner Heimreise. Die führte auch über Umwege und die Winde haben ihn fernab von seinem eigentlichen Ziel gebracht. Er ist schließlich in Ägypten gelandet. Und so völlig verirrt mit seiner Crew sucht er dann da nach einer Hilfe, wie er wieder in See stechen und wohin er denn sein Schiff lenken soll, um endlich nach Hause zu kommen. Und man sagt ihm, dass es einen Meeresgott gibt, und zwar nicht den, den man kennt aus der griechischen Mythologie, Poseidon, sondern es gibt noch einen anderen. Proteus heißt er. Über den ist nicht wahnsinnig viel überliefert. In manchen Erzählungen heißt es, er wäre der Sohn von Poseidon. Er ist auf jeden Fall so ein mysteriöser Typ, der sich wahnsinnig gerne versteckt. Ein Gestaltenwandler, der nimmt verschiedene Gestalten an, um eben nicht erwischt zu werden und befragt zu werden. Denn das ist das andere, was man über ihn weiß. Der kennt die Zukunft. Der ist ein sehr zuverlässiger, kluger Seher. Was macht Menelaos, um ihn zu schnappen und zu befragen, wie er nach Hause kommt? Er beobachtet die Baseline. Er ist lange auf der Lauer und guckt, was macht denn dieser Proteus, wenn er ihn aus der Entfernung sehen kann, regelmäßig und immer wieder. Der hängt jeden Tag mit Robben ab. Das ist seine Routine, das ist seine Baseline. Er verwandelt sich selber in eine Robbe und legt sich mit auf diese Felsen zu den anderen Robben und chillt mit denen. Das erkennt Menelaos und denkt sich, okay, bei der Gelegenheit werde ich ihn schnappen. Er schlägt ein paar Robben, damals schon ein Thema, zieht das Fell ab, verkleidet sich also selber als Robbe, legt sich mit dahin, wartet ab und zack, da steigt wieder aus dem Meer. Proteus verwandelt sich selber in eine Robbe, kriecht hin, chillt mit den anderen.
Proteus ist aber auch echt ein schlechter Beobachter, ne?
Ja.
Der checkt das überhaupt nicht.
Das ist auch noch ein total wichtiger Punkt. Wenn du dich richtig wohlfühlst in deiner Baseline, in deiner Routine, guckst du natürlich auch weniger.
Ja.
Du guckst ja nur, wenn du eben nicht in deiner Routine bist, sondern glaubst, da ist vielleicht eine Gefahr. Ich muss wachsam sein, ich muss beobachten.
Der checkt ja noch nicht mal, wenn jemand im Robbenkostüm ist.
Ich stelle mir das auch richtig gut vor. Also, Menelaos schlüpft raus aus seinem Robbenkostüm, stürzt sich auf Proteus, alle seine Gefährten auch, kommen dazu, halten ihn fest. Und jetzt fängt er an mit seinen Pokerfaces. Der verwandelt sich in einen Löwen. Die halten ihn trotzdem fest. In eine Schlange, in einen Leoparden, in einen Eber. Der verwandelt sich sogar in Wasser. Da frage ich mich wirklich, wie haben sie es geschafft, ihn nicht wegfließen zu lassen? Aber es gelingt ihnen. Und in einen Baum und so weiter. Aber schließlich geht er dann halt in seine wahre Gestalt und sagt, okay, ihr habt mich. Was wollt ihr? Und dann kriegt Menelaos, was er will. Er kriegt von ihm eine genaue Anweisung, was für Rituale er machen muss. Er muss bestimmte Opfer darbringen. Und dazu kriegt er sogar noch wirklich eine Meta-Message über die ganze Mythologie mit. Proteus sagt nämlich zu ihm, deine Heimreise wird nicht einfach, aber denk dran, die Prüfungen, in die du geraten wirst, die sind nicht, um dich zu quälen. Die Götter haben keinen Spaß daran, wenn es dir schlecht geht, sondern die sind dafür da, dass du wächst. Das ist der Sinn aller Geschichten.
Ey, das ist doch wirklich die Geschichte von fast jedem Influencer.
Die im Robbenkostüm abhängen und irgendwen schnappen wollen,
nein,
ja klar.
Denkt mal alle darüber nach. Wie oft haben wir das jetzt in den letzten Jahren erlebt, dass Influencer sich immer wieder als was anderes ausgeben, über Jahre hinweg was vortäuschen, immer wieder das Gleiche zeigen, dann sind sie immer wieder was anderes nach ein, zwei Jahren, versuchen sich neu zu entdecken und dann kommt irgendwann mal der große Fall. Sie halten es nicht mehr aus. Sie halten die Maske nicht mehr aus.
Ich finde es richtig gut, die Interpretation. Ja.
Ich komme immer wieder zurück zu dieser Theorie und viele können sich das ja auch jetzt im Job oder auch tatsächlich auch in der Schule oder im Studium, wenn es um Gruppendynamiken geht, wenn wir versuchen, irgendwas darzustellen, was wir gar nicht sind. Und bisher in jeder einzelnen Situation in meinem Leben kam ich immer wieder auf den Punkt zurück, ich muss bei mir bleiben.
Ja.
Ich kann nicht dauerhaft eine Maske für eine Sache aufsetzen. Wir bedanken uns bei euch.
Schickt uns gerne Scheißprobleme, Shitmoves, Rachegeschichten, Post vom Arschloch, ihr wisst schon, per Sprachnachricht an Couple Off. Und natürlich eure Gedanken, Geschichten, Fragen, Einfälle, Theorien zum Thema Kommentarkultur, Couple of Comments.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr diese Folge teilt und uns empfehlt.
Und gute Bewertungen helfen, auch anderen Leuten den Podcast zu finden, weil er dann höher im Ranking ist.
Tschüss.
Ciao.